Palmsonntag. Was ist Palmsonntag? Hatten wir heute schon mal die Frage. Ich möchte das nochmal fragen. Was ist Palmsonntag? Wow, ich hätte mehr erwartet. Nochmal, was ist Palmsonntag? Was passiert da? Genau, das ist die Geschichte. Und was ist Palmsonntag? Okay, das frage ich mich auch. Wir möchten heute ein bisschen darauf eingehen, ein bisschen hineinschauen in den Palmsonntag, den Feiertag, den wir jedes Jahr feiern oder theoretisch feiern. Zumindest wir haben den als Feiertag eingetragen. Vielleicht kann man das so sagen. Und die Frage ist überhaupt, was passiert da? Warum müssen wir wissen, dass Jesus nach Jerusalem gegangen ist? Was ist so besonders? Palmsonntag ist ein Tag, eine Friedensankündigung und eine Gerichtsankündigung. Ich weiß nicht, ist das jedem klar gewesen? Der Palmsonntag steht für Frieden und für Gericht. An Palmsonntag scheiden sich die Geister. Oder ist das nun Einzug in Jerusalem? Martin hat super in der Einleitung nochmal deutlich gemacht, durch Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben, zur Zurechtweisung, Belehrung, Unterweisung, damit wir in allen Dingen gefestigt sind. Und der Palmsonntag ist so ausschlaggebend. Am Palmsonntag passiert etwas Gewaltiges, was Jesus sogar zum Wein bringt. Und wir möchten den Text lesen zu Beginn, den ganzen Text, und dann werden wir Schritt für Schritt durchgehen und uns ein bisschen anschauen, was passiert genau da und was heißt es überhaupt, warum ist die Geschichte so wichtig dem Lukas, dass er das so detailliert aufreiht und aufschreibt. Johannes schreibt ebenfalls noch darüber. Palmsonntag, der Einzug in Jerusalem, Lukas 19 ab Vers 28 bis Vers 44. Lukas 19 ab Vers 28 bis 44. Ich höre es noch ein bisschen blättern, das ist sehr gut. Das Rauschen zeigt, viele Bibeln sind da. Darum wird es auch gehen. Lukas 19, ab Vers 28. Und nachdem er das gesagt hatte, zog er weiter und reiste hinauf nach Jerusalem. Und es geschah, als er in der Nähe von Bethphage und Bethanien kam, zu dem Berg, welcher Ölberg heißt, da sandte er zwei seiner Jünger und sprach: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und wenn ihr hineinkommen werdet, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, eine junge Eselin, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat, bindet es los, führt es hierher. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann sprecht so zu ihm, der Herr braucht es. Da gingen die Abgesandten hin, fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, sprachen seine Besitzer zu ihm, warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen, der Herr braucht es. Und sie brachten es zu Jesus, warfen ihre Kleider auf das Füllen, setzten Jesus drauf. Als er aber weiterzog, breiteten sie ihre Kleider aus auf dem Weg. Und als er sich schon dem Abhang des Ölbergs näherte, fing die ganze Menge an, der Jünger freudig an, Gott zu loben, mit lauter Stimme wegen all der Wundertaten, die sie gesehen hatten. Und sie sprachen, gepriesen sei der König, der da kommt, im Namen des Herrn, Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Und etliche der Pharisäer unter der Volksmenge sprachen zu ihm, Meister, weise deine Jünger zurecht. Und er antwortete und sprach zu ihnen, ich sag euch, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinen Tag, was zu deinem Frieden dient, nun aber ist vor deinen Augen alles verborgen. Denn es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde einen Wall um dich aufschütten, dich ringsum einschließen, von allen Seiten bedrängen werden und sie werden dich dem Erdboden gleich machen, auch deine Kinder in dir und dir in dir keinen Stein auf den anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Kurz zur Vorgeschichte. Kurz davor geht Jesus durch Jericho. Er zieht durch die Städte. Er begegnet den Zachäus, den Zöllner. Kennt ihr den? Wer kennt den? Wow, so wenige. Und da ist diese Begebenheit mit dem Zachäus. Jesus spricht vom Reich Gottes. Jesus macht viele Wunder. Und eine Riesenmenge, eine Volksmenge, Menschenmenge folgt Jesus und schaut zu. Sie hören ihn, wie er lehrt, wie er mit Vollmacht lehrt. Das lesen wir immer wieder. Und sie sehen, er redet anders wie die Pharisäer. Und viele folgen ihm nach. Sie wollen mehr sehen, sie wollen mehr hören. Mittlerweile war die Volksmenge so groß, dass Zachäus, ne, wir singen das, Zachäus war ein kleiner Mann, er klettert auf einen Baum, um überhaupt Jesus sehen zu können, weil der so eine große Volksmenge um sich hat. Und dann erzählt Jesus sein Gleichnis kurz vor diesem Abschnitt über die 10 Funde. Und als er das Gleichnis, da gehen wir nicht drauf ein, abschließt, dann zieht er weiter Richtung Jerusalem. Bam. Von rechts nach links zieht Jesus. Wir sehen auf der Karte Bethanien und Bethphage. Das liegt eigentlich ein bisschen so ziemlich nah aneinander. Und wir lesen ja in den ersten Versen, als Jesus quasi in diese Gegend kam von Bethphage und Bethanien. Und links sehen wir Jerusalem. Also jetzt ist das nicht mehr so, aber zu der Zeit Jesu war das so, dass man vom Ölberg hinabschauen konnte, sehr gut auf Jerusalem. Und man hatte alles im Blick. Wir haben gerade über das Gericht gesprochen, über diese Gerichtssprechung Jesu, ein prophetisches Gericht über Jerusalem. Und Jerusalem wurde in Schutt und Asche gelegt. Das Gericht ist Wirklichkeit geworden, diese Prophezeiung. Und deswegen haben sich die Ebenen, anschließend wurde das neue Jerusalem, sage ich mal, auf dem Alten aufgebaut. Es wurde kaputt gemacht, dann wurde aufgeschüttet und darauf wurde wieder eine neue Stadt gebaut. Deswegen hat sich dieses Gebiet wieder ein bisschen geebnet. Heutzutage, wenn man sich die Frage stellt, hey, warte mal, ich war da, es ist aber alles ein bisschen flacher. Tatsächlich, damals war es nicht so flach. Das wurde alles aufgeschüttet. Nur so zum Hintergrund einmal. Und hier fängt unser Text an. Jesus zieht weiter von Jericho Richtung Jerusalem in den ersten Versen über Bethanien und Bethphage und eine riesige Volksmenge hat er noch hinter sich. Von Bethphage nach Jerusalem, das sind so circa 3 Kilometer. Also es ist nicht so weit. Vielleicht ist euch bekannt oder den Bibelleser Bethanien, die Stadt ist so ein Begriff. In dieser Stadt wurde Lazarus auferweckt. Das sind die Verse 28 bis 29, um da ein bisschen einfinden zu können. Und jetzt lesen wir weiter, 29 und 31 nochmal. Und es geschah, als in der Nähe von Bethphage und Bethanien, als Jesus da ankam, zu dem Berg, welcher Ölberg heißt, da sandte er 2 seiner Jünger und sprach: Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Wenn ihr hineinkommt, werdet ihr einen Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn euch jemand fragt, warum, dann sagt ihnen, der Herr braucht es. Jesus gibt hier einen Auftrag an seine Jünger, an 2 seiner Jünger. Geht dort nach vorne. Geht schon mal voraus und holt etwas aus dem nächsten Dorf. Er sagt nicht, holt irgendeinen Esel. Wenn wir den Text genau lesen, Jesus präzisiert hier. Er überlässt nichts dem Zufall. Er sagt nicht, holt ein Pferd, holt ein Reittier, ich kann nicht mehr gehen, ich bin müde. Jesus beschreibt sogar genau, was die Jünger vorfinden werden. Jesus sagt ihnen exakt, was sie tun sollen, nicht mehr und nicht weniger. Jesus sagt nicht nur, was sie tun sollen, Jesus sagt sogar, was eine Person reden wird und genau präzise, was sie antworten sollen. Und dann geht er weiter in Vers 32 bis 34. Da gingen die Abgesandten, die 2 Jünger, hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, sprachen seine Besitzer zu ihnen, warum bindet ihr das Füllen los. Sie aber sprachen, der Herr braucht es. Die Jünger sind gehorsam. Sie halten sich exakt an das, was Jesus sagt. Sie finden dieses Füllen, eine Jungeselin neben der Mutter. Und sie werden gefragt, wie Jesus das vorausgesagt hat, warum macht ihr das? Und sie antworten exakt das, was Jesus sagte, der Herr braucht es. Jesus überlässt nichts dem Zufall. Oh Mann, hast du Glück gehabt? Es gibt kein Glück. Jesus überlässt nicht dem Zufall. Nichts, rein gar nichts. Ich weiß nicht, wie deine Vorstellung ist, manchmal im Leben. Wenn wir mit Jesus gehen, hat er alles vorausgesehen. Er hat einen Plan. Er hat Vorgaben und an denen halte dich. Nicht mehr und nicht weniger. Wir wissen es oftmals besser oder haben Ideen und neigen dazu, mehr zu tun oder weniger zu tun. Und wundern uns so oft, warum wir scheitern. Halten wir uns doch einfach an das, was Jesus sagt. So einfach. Die Jünger haben das verstanden. Die haben nicht nachgehakt, ja Jesus, warum soll ich das jetzt tun? Weißt du, wenn ich das jetzt mache, dann muss ich aber hier gehen, dann muss ich ja Essen mitnehmen. Macht es einfach. Und die Jünger fragen nicht, sie gehen und machen einfach. Keine Diskussion, keine Debatte. Sie gehen und machen. Wenn das Glauben ist, Glauben, das Vertrauen, das, was Jesus sagt, und ich gehe, wenn das Glauben ist, was die Jünger tun, meine Frage, stell dir mal die Frage, bist du dann ein Gläubiger? Die Jünger hören. Und wenn die Bibel sagt, sie hören, dann ist das, wenn Jesus spricht von Hören, dann geht es um genaues Zuhören. Nicht, ah, okay, gesagt, ich mache irgendwas blind, sondern genau hinhören, wirklich es in sich hineinwiegen und dann befolgen. Sie verstehen nicht den Sinn. Ob das, warum, wie kommt er auf die Idee auf einmal mit einem Jungesel? Und da darf keiner drauf gesessen haben. Das war wichtig. Sie handeln einfach. Hören und befolgen, weil der Herr es sagt. Keine Ausreden, keine Diskussion. Meine Frage an alle. Warum hat Jesus einen Esel haben wollen, auf dem noch niemand geritten ist? So werden wir ein bisschen die Vorausschau können von Palmsonntag. Wer zieht ein? Der König. Wird ja dann gesungen und so. Die singen, ja, König, Hosianna und so. Ne? Ein König kommt doch auf ein Pferd. Aber Jesus will kein Pferd. Ein Pferd ist schon nice, ne? Guck mal. Ah. Ein König, mächtig, gewaltig und dann kommt so ein Ding daher. Ne? Boah. Unsere Nachbarn haben Pferde. Es ist einfach schön, wie kräftig die sind und denen schön zuzusehen. Und wenn ein König mit Gewand, mit Krone da drauf kommt und so seine Königsherrschaft antritt, das lesen wir in der Bibel, immer wenn ein König antritt, kommen die immer auf ein Pferd, aber Jesus nicht. Warum nicht? Ja, spannend, ne? Habt ihr euch die Frage noch nicht gestellt? Nur um eine Prophetie zu erfüllen, das ist richtig. Nur eine Prophetie erfüllen, ja, dann ist erledigt, weil ich muss das ja. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Der Text gibt uns schon vor, wie wir denken sollen. Jesus macht präzise jedes Detail. Sie werden das sagen, ihr werdet das vorfinden und das wird so sein. Exakt, jedes Detail ist jetzt wichtig. Der Text gibt uns vor, wie wir jetzt diesen Text auch weiterlesen sollen. Der Esel ist nicht einfach so. Zacharia 9, Vers 9, das war ein sehr guter Gedanke. Wir möchten das mal nachlesen. Gehen wir mal da rein. Zacharia 9, Vers 9. Da steht, Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen einer jungen Eselin. Das ist eine Prophezeiung. Aber warum der Esel immer noch? Warum sagt Zacharia der Esel? Okay, wollen wir noch ein bisschen besser verstehen, gehen wir in 1. Könige rein. 1. Könige 38. 1,38, genau. 1. Könige 1,38. Und jetzt kommen wir der Sache näher, kommen wir der Sache auf die Spur, warum es so wichtig ist, dieses Detail. Wir dürfen nicht vergessen, es geht nicht um irgendjemanden, es geht um Gottes Sohn. Wir haben gerade ihn angebetet. Genau das, was das Volk Israel gleich macht. Nach Jerusalem, dieses ganze Volk, das betet diesen König an. 1. Könige 1,38 bis 40. Ich lese vor. Da gingen der Priester Zadok und der Prophet Nathan und Benaja, der Sohn Jojadas, und die Kreter und Pleter, die Leibwache von David, David war zu der Zeit König, hinab und setzten Salomo auf das Maultier des Königs David und führten ihn zur Gihonquelle. Und der Priester Zadok nahm das Ölhorn aus dem Zelt und salbte Salomo, und sie stießen in das Schofarhorn, und das ganze Volk rief: Es lebe der König Salomo! Das ganze Volk zog hinter ihm herauf, und das Volk blies auf Flöten und war sehr fröhlich, und das ist interessant, sodass die Erde von ihrem Geschrei erzitterte, ihrem Jubelgeschrei. Der König Salomo ist der einzige König, der auf so einem Tier zum König gemacht worden ist. Warum? Sein Papa, der kam auf dem Pferd, der David. Aber der Salomo, und dann gingen die Priester und wollten ihn zum König machen, und zack, hier hast du einen Esel. Irgendwie so ein Witz, denkt man. Ja. Was hat das mit Jesus zu tun? Jetzt schlagen wir noch eine Bibelstelle auf. Und das ist die Chronik. 1. Chronik 22, den Vers 9. Wir machen heute ein bisschen Blättern, ein bisschen Wind hier drin. 1. Chronik 22, Vers 9. Und der Herr redete zu Gad, dem Seher Davids, und sprach, 22, Vers 9, da bin ich bei 21. Siehe, ein Sohn wird dir geboren werden, der wird ein Mann der Ruhe sein, denn ich will ihm Ruhe geben vor all seinen Feinden ringsumher. Darum soll sein Name Salomo sein. Und ich will Israel Frieden und Ruhe geben in seinen Tagen. Das ist eine Verheißung Gottes an David. Dein Sohn soll Salomo heißen. Und dein Sohn wird keine Kriege führen. Dein Sohn wird Frieden bringen. Und solange er lebt, wird er keinen Krieg haben. Salomo ist ein Sinnbild für Christus, ein leibhaftiges Sinnbild für Christus, ein König des Friedens. Und ein König des Friedens zieht immer auf einem Esel ein. Weil rennt man einem Reiter mit Schwert mit einem Esel hinterher, das Esel sagt, naja, kein Bock. Weil ein Esel ist nicht für Kämpfe gemacht. Ein Esel ist ein Zeichen für ein König des Friedens. Merken wir Palmsonntag, warum der Esel? Jedes Detail hat Gott vorgesehen. Jedes Detail zeigt auf den König des Friedens, was ein Esel hermacht. Und das finden wir nur bei Salomo. Alle anderen Könige kommen mit einem Pferd hinein. Macht, ein Schwert in der Hand, ein gewaltiges Tier darunter. Das zeichnet so den König aus. Die Stärke, die Kraft. In Offenbarung 19... Wir blättern nochmal um. Das möchte ich auch gern vorlesen, um diese Gegenüberstellung einmal für uns zu haben. Offenbarung 19. Ein Pferd ist ein Zeichen für Krieg, für Herrschaft, für Gewalt, für Gericht. Das ist das Pferd. Wenn man es sieht, ist schon ein bisschen, das ist so, ja, und das ist gewaltig, wenn das kommt. Offenbarung 19 ab Vers 11 bis Vers 16. Und ich sah den Himmel geöffnet, siehe ein weißes Pferd, und darauf saß, der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige. Und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen sind wie ein Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf dem weißen Pferden. Sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker schlage. Und er wird sie mit einem eisernen Stab weiden und er tritt die Weinkeller des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige, Herr aller Herren. Das sind zweimal derselbe Mann. Das ist zweimal unser Christus. Aber einmal kommt er als Friedenskönig. Wenn er noch einmal kommt, wenn er wiederkommt, dann bringt er das Gericht. Dann kommt er auf diesem Tier. Aber in weiß. Dann kommt er als Richter mit Gewalt, mit Kraft, mit Macht, wo keiner mehr Halt haben kann. Dann ist der Frieden vorbei. Du hast die Zeit. Palmsonntag. Jesus ist noch auf dem Esel unterwegs gewesen. Er kam noch nicht auf den Pferd. Noch ist die Gnadenzeit, dass wir zu Jesus kommen können, weil der Friede noch steht, bevor er kommt auf dem weißen Pferd. Bist du parat? Palmsonntag ist die Verkündigung von Frieden. Und ab Vers 40 lesen wir von dem Gericht. Und in Vers 44 lesen wir, und wir wissen heute, das Gericht über Jerusalem hat sich erfüllt. Dieses Gericht wird sich erfüllen. Davon bin ich überzeugt. Du auch? Gott hat für sich immer das Reine und das Makellose erwählt. Jesus sagt in Vers 30, ein Füllen, auf dem nie ein Mensch gesessen hat. Es muss rein, unbenutzt, ungebraucht, makellos sein. Weil ich bin Gott. Hier ist Gott etwas wichtig in seinem Wort. Das ist mein geliebter Sohn. Er ist heilig und ihm gehört ebenfalls das Makellose wie mir. Wenn wir das dritte Buch Mose lesen und die Opfergaben und ihr werdet feststellen, wenn ein Lamm gebracht wird, es muss makellos sein. Es muss jung sein, ein junges Füllen, ein Jungtier. Es muss rein sein, es darf keinen Fehler haben. Das ist ein echtes Opfer, ein wahrhaftiges Opfer vor Gott und vor meinem Sohn. Es muss rein sein, ohne Fehler, ohne Besetzung, ohne nichts. Gott hat einen perfekten Plan. Gott achtet auf jedes Detail. Und jedes Detail am Palmsonntag zeugt davon, Jesus ist der wahrhaftige König, der Frieden bringt. Wir gehen weiter in Lukas 19, ab Vers 35. Und sie brachten es zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Als er aber weiterzog, breiteten sie ihre Kleider aus auf dem Weg. Und als er schon den Abhang des Ölbergs sich näherte, fing die ganze Menge der Jünger freudig an, Gott zu loben mit lauter Stimme wegen all der Wundertaten, die sie gesehen hatten. Und sie sprachen, gepriesen sei der Herr, gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Und etliche der Pharisäer unter den Volksmengen sprachen zu ihm, Meister, weise deine Jünger zurecht. Und er antwortete und sprach, ich sag euch, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Das ist jetzt spannend. Das ist eine Parallele wie bei Salomo. Die Feier des Tages, wenn ein König gefeiert wird. Sie legten ihre Obergewänder, also das, was die Oberkleider, nahmen sie ab und legten das einmal auf den Füllen und auf den Boden. Völlig egal, wie dreckig in dieser Staubwüste, völlig egal, wir schmeißen es dahin. Die Volksmenge breitet ihre Kleider aus, dass er sich nicht dreckig macht, der König. Wir lesen in anderen Textstellen, dass sie Palmzweige abkappen, ebenfalls auf den Boden legt. Warum? Also der König soll sich nicht dreckig machen, nicht die Füße dreckig machen, er soll sauber bleiben. Und verbeugen sich, sie ehren ihn, sie singen ihn. Johannes berichtet darüber, dass einige von denen, die dort sind, auch bei der Auferweckung Lazarus dabei waren. Und wir lesen hier ganz deutlich, dass diese Menge Jesus um seiner Wundertaten begeistert die Ehre geben, ihn hochpreisen. Und dann nähert sich Jesus mehr und mehr mit so einer Feier den Ölberg. Kann man es sehen da hinten? Ja, ne? Die Volksmenge fängt an, Gott zu loben. Sie fängt an, Jesus zum König zu machen. Gepriesen sei der König, der da kommt, im Namen des Herrn. Friede im Himmel auf der und auf Erden, das kennen wir irgendwoher, oder? Wir haben jetzt Weihnachten gehabt. Die Engel, die singen ja ebenfalls in Lukas 2 Friede und Friede im Himmel und auf Erden. Das singen die Engel. Und jetzt singt das Volk das. Hosianna in der Höhe, singen wir, können wir nachlesen im Matthäus-Evangelium. Jetzt ist die nächste Frage, die sich stellt, warum, was geht bei denen eigentlich ab, dass sie Jesus jetzt zum König machen? Warum macht das Volk das? Warum macht das Volk das? Wir haben das doch gerade auch gemacht. Weil sie die Wundertaten gesehen haben. Nicht, weil Jesus mit Vollmacht lehrte? Weil sie endlich erkannt haben, das ist der wahrhaftige Messias. Weil sie endlich erkannt haben, das ist unser Retter, das ist dieser Christus, auf den wir gewartet haben. Weil sie endlich erkannt haben, dass er der Gesandte Gottes ist. Weil sie erkannt haben, dass sie gottlos leben, das Volk Gottes. Weil sie erkannt haben, dass sie umkehren sollen. Weil sie erkannt haben, das ist der König, der uns aus Ägypten rausgeführt hat. Das Volk wollte ihn zu König haben, weil er so viele Wunder getan hat. Wegen der Mystik lieben die ihn. Wow, ein Erlebnis gehabt, das ist ein König. Diese vielen Wundertaten, das lesen wir. Weil er Tote auferwecken konnte. Guck mal an Lazarus, das haben die erlebt. Das muss ein König sein. Sie rufen Hosianna, Herr, hilf, heißt es übersetzt. Mach noch ein paar mehr Wunder, dann geht es uns allen gut. Yeah, mit Jesus ist alles gut, Hauptsache er ist da. Die dachten, der solche Wunder tun kann. Der solche Machttaten macht. Vielleicht kannten auch einige die Schriften und haben sich daran erinnert, vielleicht an Sacharja 9, Vers 9. Dieser Mensch muss doch ein König sein. Der ist so außergewöhnlich. Er macht so Wundertaten. Die mystische Erfahrung, die ist, die mich an Jesus zieht. Und den Pharisäern, die denken ein bisschen anders. Denen geht das alles gegen den Strich. Im Johannes- und Lukas-Evangelium lesen wir, dass die Pharisäer sehr unzufrieden sind mit diesem Jesus. Die Pharisäer redeten zum Volk, ey, hört mal auf, was soll das? Das Volk, das ignoriert die Pharisäer, die Elite, die Geistlichen, die vorne stehen, die die Wahrheit eigentlich kennen. Wir sind doch, ich lehre doch, ihr müsst mir hören. Ich bin doch der, der studiert. Die Arroganz von Geistlichen. Die meinen ganz genau, wie der Hase läuft, aber haben eigentlich keine Ahnung. Weil die Arroganz ihnen die Erkenntnis hindert. Die Pharisäer wollen die beruhigen. Was macht das Volk? Die rufen noch lauter Hosianna. Und dann befehlen sie Jesus, das Volk zurechtzuweisen. Und worin? Worin sollte Jesus sie zurechtweisen? Zurechtweisen, dass die Pharisäer recht haben. Die Pharisäer hatten eine Vorstellung von einem Messias. Weil dies nach ihrer Vorstellung nicht der Fall war, nach ihren Willen, nach meinen Vorstellungen ist das nicht der Messias. Also, was macht das Volk? Gotteslästerung. Also soll es schweigen. Und wir lesen aber auch weiter in den Evangelien, dass die Pharisäer eifersüchtig waren auf Jesus. Die Pharisäer waren so drauf, als sie gesehen haben, dass der Lazarus auferweckt worden war und die Volksmenge Jesus folgte, wollten die Lazarus, der gar nichts dafür kann, dass er auferweckt worden ist, sondern das war, wenn man es genau so nehmen will, Jesus hat das gemacht. Lazarus, was kann ich dafür, wenn er mich aus den Toten erweckt? Aber die wollen Lazarus umbringen, damit das Volk nicht mehr diesen Jesus nachrennt. So von sich überzeugt. Und Jesus' Reaktion ist gewaltig. Jesus sagt, wenn die schweigen, dann würden die Steine schreien. Einfach nur mal, dass ihr wisst, dann würden die Steine schreien. Hören wir noch was von den Pharisäern? Gar nichts. Weil die wissen, was Jesus tut und sie wissen, wer er ist. Sie wollten es nicht wahrhaben. Im Johannes, im ersten Kapitel, lesen wir, wie Nikodemus kommt zu ihnen und sagt, wir wissen, wer du bist. Direkt am Anfang. Die haben es sofort erkannt. Aber sie wollen es nicht annehmen, weil sie nicht mehr im Mittelpunkt stehen. Lukas 19, ab Vers 40 weiter. Ab Vers 41. Und als er näher kam und die Stadt sah, also Jerusalem, weinte er über sie und sprach, wenn auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem dein Tag, was zu deinem Frieden dient, nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde einen Wall um dich aufschütten und ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen werden. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen und deine Kinder in dir und in dir keinen Stein auf den anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast, weil du den Zeitpunkt, der von Gott festgelegt ist, den Kairos, nicht erkannt hast. Jesus kommt näher zur Stadt. Wie schon am Anfang erwähnt, das Jerusalem kann man vom Berg runter, man schaut runter und sieht ganz Jerusalem. Und Jesus fängt an zu weinen, Herz zerreißen. Also im Griechischen ist das ein lautes Schluchzen. Also er verbirgt es nicht. Er kann es nicht verbergen, weil es ihm so schmerzt, zu sehen, was gerade hier passiert. Und keine Erkenntnis ist. Was hat das Volk nicht erkannt? Sie haben doch vieles erkannt, der König und so weiter, ne, Hammer, ey. Die haben nicht erkannt, dass sie Buße tun sollen. Dass Jesus kommt, und er hat ja nur von Umkehr gesprochen. Jesus ist gekommen, um eine Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Und das Volk begreift einfach gar nichts. Jesus erwähnt immer und immer wieder, kehrt um. Kehrt um. Hat Johannes ja auch schon verkündigt. Kehrt um. Lukas 13, paar Textstellen vorher, 13 ab Vers 34 lesen wir, Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügen, und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen. Und wahrlich, ich sage euch, ihr werdet nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, da ihr sprechen werdet, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Also heute ist der Tag. Jerusalem, Jerusalem, Jesus, sein Herz schmerzt. Jesus, und hier ist der Zeitpunkt. Jesus sagt, der von Gott festgelegte Zeitpunkt ist hiermit abgelaufen. Bis jetzt hattet ihr Zeit. Und weil das Volk nicht umgekehrt ist,
kommt jetzt das Gericht. Weil Jerusalem nicht umgekehrt ist, spricht Jesus Gericht. Merken wir den Unterschied Esel und das Pferd. Jetzt eine Frage an dich. Kennst du diesen Jesus? Hast du eine Vorstellung von Jesus? Vielleicht wie das Volk? Du warst davor bei den Liedern voll dabei. Halleluja. Heilig Gott bist du. Du hast vielleicht sogar gebetet und hast ihn geehrt als König, als Herrn, vielleicht im Herzen. Und du hast keine Ahnung, was dich betrifft. Vielleicht ist das ja. Hast du verstanden, dass dieser Messias gekommen ist, um eine Beziehung mit dir zu haben und nicht nur ein Gesang? Ein Leben soll ein Lobpreis sein. Das Volk jubelt, aber hat keine Ahnung, worum es geht. Sie haben ihre Vorstellung vom Messias. Hast du deine Vorstellung? Vielleicht bist du im Livestream. Und gerade du hier, hast du deine Vorstellung? Kennst du diesen Christus, warum er gekommen ist, um deine Seele zu retten, um Frieden zu schaffen? Wer ist Jesus wirklich? Hast du erkannt, dass du umkehren sollst? Vielleicht bist du umgekehrt, hast du mal gemacht, aber hast eigentlich alles wieder vergessen. Und Jesus steht und weint. Wo bist du? Ich rufe und rufe. Wo bist du? Vielleicht hast du auch eine Vorstellung von diesem Messias, von diesem König, wie die Pharisäer. Du, ich kenne die Bibel, ich kenne die Texte und ich kenne die schon auswendig und ich weiß ganz genau, wie er tickt, ich weiß ganz genau, wann er kommt. Und wenn er wiederkommt, dann werden diese Sachen eintreffen und dann wird das so sein und dann passiert etwas nicht, weil du nur ein Mensch bist und nicht die volle Erkenntnis haben kannst, sonst wärst du vollkommen, wärst im Himmel. Und dann passiert etwas nicht, was du nicht kennst, das kann nicht der Messias sein. Wie die Pharisäer. Weil deine Arroganz in deiner Geistlichkeit vielleicht dich davon abhält, diesen Jesus zu erkennen. Die hören alle nicht auf mich. Ich habe denen doch gesagt, das ist doch so und die Bibel sagt so. Vielleicht ist die Arroganz, die dich vor der Erkenntnis abhält, wie bei den Pharisäern. Vielleicht kränkt es dich, weil auf dich nicht gehört wird. Wie ist deine und meine Vorstellung von dem König, der kommt am Palmsonntag, wo wir daran denken, der Frieden bringt, aber auch gleichzeitig Gericht gesprochen hat für jeden, der nicht kommt und ihn erkennen will? Bin ich zu stolz, diesen Messias anzunehmen? Seid ihr sicher, das Gericht wird kommen, wie in Offenbarung steht? Jerusalem war einige Zeit später, haben die Römer genau das gemacht, was Jesus gesagt hat. Die haben Jerusalem dem Erdboden gleich gemacht, aufgeschüttet und die Kinder da drinnen alle gestorben. Wenn das Gericht gekommen ist, bin ich 100% überzeugt, der König kommt auf dem weißen Pferd. Aber dann mit Macht, mit dem Schwert, das seine Zunge ist. Und er wird richten und Gericht üben. Bist du bereit? Kennst du diesen Gott? Wenn Jesus wiederkommt, wirst du ihn erkennen? Als dein König oder als dein Richter? Offenbarung 19, Vers 11, da kommt Jesus als Richter. Johannes sagt etwas in Kapitel 14, sagt etwas ganz Wichtiges. Wer meine Gebote festhält, Johannes sagt es nicht, Gott sagt es durch Johannes, wer meine Gebote festhält, wer sie liebt, wer nah dran bleibt, wenn ihr mich sucht, ernsthaft, mit Ehrlichkeit, mit Wahrhaftigkeit, nicht mit Arroganz, nicht mit deiner Brille, sondern wirklich in Demut, wenn du dich korrigieren lässt von mir, wenn du mir nachfolgen wirklich willst und bereit bist und dir alles aufgibst, dann wirst du mich kennen? dann kennst du mich, wie ich wirklich bin. Nicht, wenn du jeden Tag die Bibel liest und sagst, ich habe meine Aufgabe erledigt, sondern wenn du wirklich von Herzen deinen Herrn kennenlernen willst. Gott wird nicht schweigen. Gott wird sich dir offenbaren. In Offenbarung 1, Vers 3, wir hatten da vorher eine Einleitung, hatten wir schon eine super Einleitung mit Timotheus 3, Vers 16. Und den letzten Bibelvers, Offenbarung 1, Vers 3. Das ist so das letzte Buch in der Bibel, wo es zu Ende gehen wird, wo die Prophezeiungen sind, was in den letzten Tagen passieren wird. Und da ist eine ganz, ganz wichtige Aussage von Gott in der Offenbarung des Johannes an dich und an mich. Glücklich zu preisen ist, der die Worte der Weissagung liest. Und jetzt geht es aber noch weiter. Nicht nur liest, und die sie hören mit den Ohren und, was steht da weiter? Behalten, sie bewahren. Das heißt, sie bewegen in dem Herzen. Nicht, oh, ich weiß, eine Wissensansammlung. Das Bewahren ist, sie verinnerlichen, sie bewegen und sich immer korrigieren lassen von den Worten der Weissagung, von der Schrift, von dem, was Gott uns durch seine Propheten gegeben hat. Und der Schlusssatz, die Zeit ist nah. Jerusalem, Jerusalem. Warum? Gottes Herz zerbricht, wenn du hörst und trotzdem stehen bleibst. Wenn ich so auf der Arbeit, Nachbarschaft, Stadt, wir haben so viele Christen. Wir haben so viel Volk, sagt, ich bin Christ und rufen. Ich gehe jeden Sonntag in die Kirche. Sie jubeln Gott zu. Welcher von uns ist wirklich Christ? Wie das Volk? Wie die Pharisäer? Oder darf ich und suche und strebe ich nach der Erkenntnis von dem wahrhaftigen Jesus, der gekommen ist auf einem Esel, um Frieden zu bringen, damit du und ich mit Gott in Frieden sind und bei ihm leben dürfen. Der Friedenskönig, der Frieden schafft zwischen dem sündigen Jonathan und dem heiligen Gott. Er will in echter Beziehung mit mir und mit dir leben. Eine Frage an Palmsonntag: Ist das dein König, den du davor gesungen hast? Lass uns aufstehen, kurz Zeit haben zum Nachsinnen und ich bete dann noch.